Das Brexit-Erlebnis, das hat uns ja auch zu denken gegeben, dass viele junge Leute einfach aus Bequemlichkeit oder warum auch immer zu spät eine Meinung sich zu dem Thema gebildet haben und dass andere Leute über ihre Zukunft bestimmen haben lassen. Und das wollen wir halt auf alle Fälle verhindern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weretz, das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In dieser Reihe interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Heute mit Magda Stumpferl, sie ist Co-Präsidentin des Thinktanks Ponto. Warum Grassroots im Titel steht, was sie als größten Erfolg sieht und wie sich der Thinktank als Teil eines europaweiten Netzwerks versteht und handelt. Diese Folge wird gefördert von Stadt Wien Kultur. Ich wünsche viel Vergnügen beim Zuhören. Ich sitze heute hier mit der Magda Stumpferl. Sie ist Co-Präsidentin von Ponto, einem Grassroots Think Tank für Europa und Außenpolitik. Sie hat Europastudien, BWL und Romanistik in Wien, Regensburg und Clermont-Ferrand studiert. Herzlich willkommen.
Hallo.
Magda, Österreich ist international sehr gut vertreten mit in der Dichte der Thinktanks. Wir sind auf Platz 17 unter den Ländern mit den meisten Thinktanks. Trotzdem spielen sie in der öffentlichen Wahrnehmung nicht unbedingt so eine große Rolle. Woran liegt das?
Ich stimme dir da voll und ganz zu, dass Thinktanks in Österreich eher im Hintergrund sind. Wir selber waren die internationalen Thinktanks in größerer Begriff als die österreichischen, bevor ich selber in diese Szene ein bisschen eingetaucht bin. Ich kann jetzt vor allem für die jüngere Thinktank-Szene sprechen, wo wir auch drin sind. Da ist auch leider die Kooperation mit dem Großen, sage ich mal, noch nicht ganz so etabliert, wie wir das gerne haben würden. Aber wir unter den jungen Thinktanks in Wien, würde ich sagen, wir sind gut vernetzt. Wir versuchen, gehört zu werden. Wir versuchen, unsere Ideen auch weiterzubringen, auch an die Politik weiterzugeben. Aber natürlich kann man da immer noch sich nach oben verbessern.
Ponto selbst ist ja entstanden aus dem Österreich-Ableger des Schweizer Voraus-Thinktanks. Im Sommer 2018 war euer offizieller Start. Was ist in diesen 2 Jahren passiert?
Genau, so die erste Idee für die Gründung von heutigen Ponto gab es im Jänner 2017. Da haben sich eine Gruppe von jungen Leuten zusammengetan und die haben quasi eine Lücke festgestellt, dass man sich in Wien quasi nicht politisch oder Europa und Außenpolitik politisch engagieren kann, ohne gezielt auch Parteifarbe zu bekennen. Und gleichzeitig kamen einige nach dem Studium wieder nach Wien zurück und kannten eben unseren heutigen Partner Voraus, der eben diesen Grassroots-Ansatz für junge Thinktanks in der Schweiz gut etabliert hat. Und zu dem Zeitpunkt waren auch schon die ersten Ableger davon in Berlin und später wurden sie dann noch in Paris und in London gegründet und wir waren dann der 5. insgesamt in der Runde, die sich dann an dieses, was heute als Open Think Tank Netzwerk bekanntes gewandt hat und eben auch unser Interesse mitgeteilt haben, dass wir ebenfalls dieses Konzept nach Wien bringen wollen, um eine Plattform für junge Leute zu etablieren, wo man sich unabhängig und ohne jetzt auch vollständigstes Expertenwissen zu jedem Thema zu haben, äußern kann.
Also ein bisschen so Learning by Doing.
Genau, also der Grassroots-Ansatz sagt da einfach, dass jeder, der will, einfach zu uns kommen kann, sei es jetzt mit einer fertigen Idee, mit einer einen Vorschlag, den wir dann gemeinsam ausbauen, aber einerseits, dass wir eben eine Plattform sind und andererseits auch das Werkzeug zur Verfügung stellen, um Kontakte zu knüpfen oder ja, um Kontakte zu knüpfen.
Die Gründungsmitglieder, hatten die davor schon Think Tank-Erfahrung oder waren es eher begeisterte junge Menschen?
Die Gruppe der Gründungsmitglieder, die war am Anfang, die war nicht ganz konstant. Das war eher so eine wechselnde Gruppe. Und 2018, im Mai 2018 war dann der Launch. Seitdem, die bis dahin ausgeharrt haben, sage ich mal, sind jetzt großteils noch dabei. Einige sind natürlich beruflich auch schon wieder weitergezogen. Ich selbst war da noch nicht dabei. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt, also in der 2017 in der Gründungsphase, selbst nicht in Wien und bin dann erst im Herbst 18 zu dieser Gruppe gestoßen. Und aber jetzt auch mit Herbst werden wir wieder einen kleinen Wechsel drin haben, aber der Großteil bleibt bestehen.
Wie seid ihr organisiert, also ganz konkret? Also viele machen Stammtische, senden Newsletter aus. Wie organisiert ihr eure Zusammenarbeit?
Genau, wir haben einmal den Vorstand, der aus 7 Leuten besteht. Der trifft sich circa einmal im Monat, am Wochenende, an einem ganzen Tag meist. Und da geht es eher so um strategische Fragen. Und alle 2 Wochen haben wir unsere Arbeitstreffen. Die sind für weitere Mitglieder, aber genauso auch für Nicht-Mitglieder offen. Da geht es meist um das Operative, um Veranstaltungen, um die Ausarbeitung von Veranstaltungen, um Ideen für Veranstaltungen. Und da ist auch nicht immer jeder anwesend. Das sind eher so die Kleingruppen, die sich dann bilden. Meistens sind in einer Taskforce, sage ich jetzt, für eine Veranstaltung so 2 bis 3 Leute. Die arbeiten dann in Kleingruppen und wir halten die anderen digital sowie auch in diesen Treffen dann auf dem Laufenden.
Habt ihr Budget oder wie finanziert ihr euch? Weil ein Event kostet Geld.
Das ist eine sehr gute Frage. Das war gerade beim letzten Vorstandstreffen, hat einer von uns auf den Tisch gehauen und hat gemeint, wir müssen jetzt endlich aufhören, die Finanzierung so stiefmütterlich zu behandeln. Weil wir machen das alle freiwillig in unserer, also neben der Arbeit, beziehungsweise ein paar studieren auch noch. Und natürlich ist halt die Hauptmotivation schon das inhaltliche Arbeiten. Aber wie gesagt, ohne die Finanzierung ist das inhaltliche Arbeiten nicht so einfach. Wir sind oft am Förderanträge schreiben, die sind meistens projektbasiert. Jetzt gerade sind wir aber auch dabei, einen größeren Antrag vorzubereiten, einfach auch mal um Sachen wie zum Beispiel auch sich in einem Coworking Space einzumieten oder auch professionellere, zum Beispiel Social Media Koordinationssysteme kaufen zu können. Aber ansonsten so diese die Grundfinanzierung ziehen wir aus den Mitgliedsbeiträgen. Die gehen dann meistens eh schon für Website, Handy, so diese Grundausgaben, die wir haben, die wir decken müssen. Und sonst bei den Veranstaltungen kooperieren wir viel. Da kann man zum Beispiel, wir machen dann meist die inhaltliche Arbeit und unser Partner stellt dann einen Raum zur Verfügung, übernimmt das Essen fürs Catering. Aber natürlich wäre es für uns auch fein, wenn wir da ein bisschen mehr Spielraum hätten oder auch einfach mal wen geringfügig anstellen könnten, damit wir uns auf das Inhaltliche konzentrieren könnten und die administrativen, sage ich mal, mühsamen Arbeiten teilweise ein bisschen abgeben könnten oder auch eventuell um uns selbst mal auch Honorarnoten zu schreiben, wenn wir stundenlang nach der Arbeit noch weiterarbeiten. Also das wäre natürlich auch eine schöne Aussicht für uns.
Leidenschaft zahlt dann auch keine Miete.
Genau.
Geht es den Mitgliedern aus eurem Think Tank-Netzwerk ähnlich von der finanziellen Lage her? Oder ist es ein österreichisch-spezifisches Ding?
Die Schweizer blicken schon auf 10 Jahre Verein zurück, die sind schon ganz anders. Viel. die sind schon ganz anders aufgestellt. Die haben eine sehr, sehr gute Kooperation mit verschiedenen Stiftungen. Man muss auch sagen, die Stiftungslandschaft in der Schweiz ist ganz eine andere als bei uns. Die haben ganz viel parteiunabhängige Stiftungen, wo man immer wieder antragen kann. In Österreich, das Stiftungswesen ist sehr, sehr
nicht sehr NGO-freundlich auch.
Es gibt auch welche, aber das ist nicht dasselbe wie woanders. Beziehungsweise die Schweizer, glaube ich, haben auch eine gute Partnerschaft mit dem Außenministerium vor Ort. Und die sind einfach schon uns, ja, 10 Jahre voraus, kann man sagen. Wobei nichtsdestotrotz wir uns auch da Mühe geben, aufzuholen und auch uns zu professionalisieren.
Habt ihr was lernen können von ihren Erfahrungen?
Auf alle Fälle. Also sie haben uns da schon sie haben uns viel Know-how übermittelt, aber auch zum Beispiel bei der Website zu Standardsachen da Zugänge gegeben und auch jetzt bei der Digitalisierung.
Also für Infrastruktur?
Infrastruktur, genau. Mhm. Ja.
Wie definiert ihr eure Ziele? Weil als Think Tank kann man ja sehr vielfältig wirken. Manche wollen ihre Themen in den Medien platzieren, andere wollen eher hinter den Kulissen Einfluss ausüben. Wo seht ihr eure Wirkung?
Ein ganz wichtiges Ziel von uns ist einfach mal eine Plattform für Austausch zu bieten. Also eine Plattform, um kritisch zu denken, ohne irgendwie parteipolitisch gefärbt zu sein. Wir wollen versuchen, jungen Leuten eine Stimme in der Politik zu geben. Aber wie vorhin erwähnt, da ist immer noch Luft nach oben, um das auch wirklich dann dorthin zu bringen, wo es hinkommen sollte. Ein Ziel von uns ist sicher auch, noch immer mehr Leute zu erreichen, die auch aktiv mitarbeiten wollen. Und ja, wer sonst Ideen hat oder eine junge Meinung haben will, wir freuen uns auch immer, wenn jemand auf uns zukommt und uns einfach anspricht, und da kann sich immer sicher was Gutes ergeben auch.
Siehst du dich eher als hinter den Kulissen arbeitend oder mehr Themen setzen in der Öffentlichkeit? Als ganz provokant.
Wir wollen den jungen Leuten eine Möglichkeit geben, einfach eine eigene Meinung zu haben, aber wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, dass wir selber das Agenda-Setting betreiben. Aber wir wollen einfach die Möglichkeit bieten, dass Leute generell mal eine Meinung haben. Das Brexit-Erlebnis, das hat uns ja auch zu denken gegeben, dass viele junge Leute einfach aus Bequemlichkeit oder warum auch immer zu spät eine Meinung sich zu dem Thema gebildet haben und dass andere Leute über ihre Zukunft bestimmen haben lassen. Und das wollen wir halt auf alle Fälle verhindern. Man muss auch nicht so weit gehen wie mit Brexit. Es ist auch wichtig, dass sich Leute in den aktuellen Umständen denken, was bedeutet die Covid-19-Krise für uns, was bedeutet sie für die Nachbarn, was für die EU und wie gehen wir am besten damit um, was ist der aktuelle Plan der EU, wie schaut der aus, was kann ich daran kritisieren, was finde ich gut, was kann ich besser machen. Einfach, dass Leute sich diese Fragen stellen und auch diese Fragen für sich beantworten können, ist wichtig für uns.
Vor allem bevor es so weit eskaliert wie beim Brexit.
Eben, ja.
Der Idealzustand. Euer Themenfeld, das umreißt ihr als Europa- und Außenpolitik. Das ist ja prinzipiell einmal ein sehr, sehr großer Bereich. Wie grenzt ihr euch da ab?
Wir sagen generell, alles, was irgendwie in dem Themenbereich fällt, können wir bearbeiten. Die Ideen zu unseren Veranstaltungen, zu den Publikationen, werden von uns intern, vom Vorstand, von den Mitgliedern hervorgebracht. Aber es kommen genauso gut Leute von außen auf uns zu, die sagen, mich würde Thema XY interessieren, wie wäre es, wenn wir dazu was machen? Oder Leute, die eine Seminararbeit geschrieben haben, die zum Beispiel nicht wollen, dass diese irgendwo verstaubt, können diese bei uns in kürzerem Format auch publizieren. Und das ist auch irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man es nicht ganz für die Schublade geschrieben hat, aber da sind, also wir nehmen generell, wir hätten schon, glaube ich, Grenzen, aber sind da generell sehr, sehr offen auf was an uns herangetragen wird.
Wenn jetzt ein Thema kommt, wo ihr persönlich keine Expertenmeinung hättet, was vielleicht ein sehr nischiges Thema ist, wie geht ihr damit um?
Es kann immer sein, dass man keine, dass man in-house keine Expertise zu einem Thema hat. Dann suchen wir uns Experten, schreiben die an und meistens führt das zu einem fruchtbaren Treffen und da sind eigentlich in der Wissenschaft die Leute sehr offen und teilen ihr Wissen auch sehr gerne.
Du hast kurz die Experten und die Seminararbeiten und die Events angesprochen. In welcher Form generiert ihr euer Wissen? Also wie kommt aus der Idee oder aus der Seminararbeit, wie wird daraus ein Policy Paper, ein Event, wie sieht der Prozess da ganz konkret aus?
Das passiert meistens in unseren Arbeitstreffen. Es kann sein, dass irgendwer einen Artikel zu einem Thema gelesen hat, der ihm die Person sehr interessiert. Es kann sein, dass jemand einen Experten getroffen hat, der wahnsinnig interessant ist und zu spannenden Dingen forscht. Und das sind meistens die ausschlaggebenden Punkte, wo wir dann sagen, da wollen wir weitermachen und überlegen uns dann bei der Veranstaltung ein passendes Format. Und für uns ist da immer wichtig, dass es möglichst interaktiv ist. Also wir wollen nicht, dass wer kommt und uns 2 Stunden etwas vorpredigt und dann geht, sondern es ist uns wichtig, dass es Input gibt am Anfang, dass man einfach auch mit mehr Wissen heimgehen kann. Aber es ist viel wichtiger ist uns noch, dass man einfach diskutiert, verschiedene Ansichten austauscht, eigene Fragen in Worte fassen kann, hinterfragt und ja, bezüglich der Publikationen, da ist es meistens so, dass eben wie das mit dem Seminararbeiten, was ich schon angesprochen habe, oder dass wir eine E-Mail von wem kriegen und sagen, ach, das Thema, das ist gerade aktuell, das interessiert mich, würde euch das interessieren, kann ich dazu was schreiben? Oder intern genauso, dass wir dann denken, so jetzt habe ich gerade Zeit, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Ich möchte mich mit dem Thema mal intensiver auseinandersetzen, weil der Prozess, etwas zu verschriftlichen, da lernt man schon nochmal etwas anderes. Man setzt sich viel genauer mit dem Thema auseinander, überlegt jedes Wort, mehr oder weniger, was man zu Papier bringt. Und ja, es ist ein spannender Prozess, dann auch intern das Feedback geben. Und ja, am Ende haben wir dann hoffentlich ein schönes Paper.
Gibt es gewisse Themen, die sich besser eignen für Policy Paper oder für Veranstaltungen? Gibt es da gewisse Erfahrungswerte?
Wie wir das entscheiden, hängt, glaube ich, eher davon, nicht vom Thema per se ab, sondern von der Person, die den Input gibt. Wenn eine Person kommt und sagt, ich hätte Lust, was zum Schreiben, dann wird das natürlich eher ein schriftliches Ergebnis liefern. Und wenn Leute spannende Personen kennengelernt haben oder gerade Lust haben, interaktiv eher zu arbeiten, dann verarbeiten wir das eher in einem Event, aber das ist jetzt nicht vom Thema abhängig, würde ich sagen.
In welcher Regelmäßigkeit gibt es diese Ergebnisse?
Ich würde sagen, wir haben so alle 3 Wochen eine Veranstaltung. Die Corona-Krise hat uns das ja leider auch ein bisschen den Plan verändert. Aber wir haben dann relativ schnell auch auf Online-Veranstaltungen umgestellt, die auch sehr, sehr gut angenommen wurden. Und was für uns eigentlich auch nochmal ein spannender Zusatzaspekt war, dass wir dann einfach als Think Tank, der jetzt nicht im Geld schwimmt, dass wir auch Experten einladen konnten, die einfach von ganz woanders waren und mit denen einen spannenden Workshop durchführen konnten und gleichzeitig auch ein Publikum haben, was sich von ganz Europa zugeschaltet hat, wodurch wir auch wieder von unserem Open Think Tank Network profitiert haben, aber gleichzeitig auch diverse andere Online-Kanäle benutzt haben, um die Veranstaltung zu promoten. Und natürlich gibt es auch nochmal einen weiteren Aspekt für eine Veranstaltung, wenn man verschiedene nationale Hintergründe auch in verschiedenen Diskussionen einbringt.
Passt zur Brücke. Ponto ist Esperanto für Brücke, richtig?
Genau.
Was würdest du als größten Erfolg von Ponto bisher definieren? Erfolgsmoment?
Ich glaube, wir sind generell auf das am stolzesten, dass wir Leute zusammenbringen, dass wir Austausch kreieren. Wenn man es jetzt punktuell in irgendwas festhalten müsste, glaube ich, haben wir uns sehr gefreut, als auf der Basis einer Veranstaltung von uns dann von einem MEP eine parlamentarische Anfrage eingebracht wurde. Das quasi, als wir gesehen haben, unsere Fragen können bis zur EU-Kommission gebracht werden. Aber generell ist einfach der Austausch, das Anregen, das Zentrale.
Ponto ist ein Mitglied in dem eben schon erwähnten Open Think Tank Network. Das ist eben ein europaweites Netzwerk mit Voraus als Gründer, kann ich das so sagen. Also Voraus in der Schweiz, Polis 180 in Deutschland, Agora in Großbritannien und Argo in Frankreich. Wie funktioniert denn diese Fünffach-Zusammenarbeit über die Grenzen?
Wir haben einmal im Jahr eine Konferenz, wo wir uns auch physisch treffen oder immer eine kleinere Delegation sich physisch trifft. Die durften wir im Oktober 2019 in Wien ausrichten. Die nächste ist, wenn alles gut geht und nicht noch ein Lockdown dazwischen kommt, im Herbst für Genf angesetzt. Das war für mich ein extrem spannende Zusammenkunft, weil eben verschiedene Leute zusammenkommen, die an denselben Themen arbeiten, aber verschiedene nationalstaatliche Hintergründe haben und von dem her Sachen vielleicht anders machen, aber trotzdem irgendwie sehr ähnlich.
In diesem Zusammenhang, also im Open Think Tank Network, hast du ein Zitat, das ich ganz schön finde, gesagt, ihr habt das gleiche Ziel, aber unterschiedliche Zugänge. Wie sehen die denn aus? Wie unterscheiden sich die?
Ich glaube, dieses Zitat, das war da kurz davor hatte ich eine Diskussion mit einer Schweizer Kollegin, die ganz überrascht war, dass wir uns als Ponto als klar als Pro-EU-Think Tank auch ausrichten. Wir haben nicht viele Grundlagen, aber dass wir pro EU sind, das ist für uns ganz klar. Und die Schweizer waren da als Nicht-EU-Mitglied schon überrascht, dass wir das so ausdrücken, obwohl wir ja auch Teil dieses Netzwerks sind. Aber es ist klar, dass man als neutrale Schweiz das natürlich nicht so ausdrücken würde.
Ergebnis vom Open Think Tank sind ja die transnationalen Policies. Die finde ich ja sehr spannend. Wie entsteht sowas? Weil das stelle ich mir sehr, sehr aufwendig vor mit den unterschiedlichen Gesetzen in den einzelnen Ländern und das noch auf eine Europaebene zu bringen. Kannst du mir ein Beispiel geben?
Wir hatten jetzt gerade im April einen Workshop, den wir in den fünf Städten gleichzeitig ist schlecht gesagt, weil er im Prinzip dann online war. Aber eigentlich war es ein vor Ort, waren es fünf vor Ort Workshops, beziehungsweise glaube ich noch mehr, weil die Schweiz mehr als einen geplant hat. Und da versuchen wir einfach zu einem selben Überthema verschiedene Ideen zu generieren, wobei, wie zuerst ja auch schon erwähnt haben, wir laden dann teilweise oder wir laden oft Experten ein, die einen Input geben und natürlich ist das dann auch ausschlaggebend, in welche Richtung etwas geht. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Expertin zu Feminist Foreign Policy und Entwicklungspolitik, und andere hatten dann mehr den Fokus auf Umweltpolitik, und dann natürlich geht das in andere Richtungen, aber es ist trotzdem unter derselben Überschrift und spannend, wie ein Thema in verschiedene Richtungen auch gehen kann.
Hast du in deiner Tätigkeit als Präsidentin von Ponto gewisse Themen identifiziert, die vielleicht noch nicht so am Radar der Öffentlichkeit sind?
Ich habe mich jetzt gerade viel mit den Grundrechten auseinandergesetzt und auch der Problematik, die da gerade während der Corona-Krise in Ungarn nochmal sichtlicher geworden ist. Und ich glaube, ein großes, wichtiges Thema wird in den nächsten Monaten, Jahren sicher die Kohäsionspolitik in der EU sein.
Zum Schluss würde ich gerne auf dich persönlich ein bisschen kommen. Was treibt dich an?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach für mich, dass ich anderen Leuten eine Plattform biete, um zu Informationen zu kommen und die Möglichkeit, um sich eine eigene Meinung zu bilden, einen Diskussionsraum zu bieten, der sonst einfach nicht da wäre. Für mich ist noch sehr, sehr wichtig, einfach, dass wir gemeinsam etwas schaffen. Der Austausch mit meinen Kollegen, der ist nicht ersetzbar. Also das ist schon irgendwie das Gefühl, dass man jetzt, was man einfach gemeinsam alles auf die Füße stellen kann, wenn man will, ist schon ein sehr, sehr schönes. Mhm.
Warum verwendest du deine Energie bei Ponto? Du könntest ja auch direkt in die Politik gehen.
Ja, das ist eine gute Frage.
Dafür sind wir hier.
Ich glaube, mir gefällt es einfach, neben der Arbeit einfach noch ein bisschen ungezwungen mit meinen Kollegen auszutauschen und einfach auch die Zeit zu verwenden, die gerade da ist. Und wenn halt arbeitstechnisch gerade nicht mehr Zeit da ist, dann ist es dann auch okay zu sagen, ich bin jetzt mal einen Monat weniger da. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, was man im ehrenamtlichen Vereinsleben noch mal
absolut
mehr da ist.
Absolut. Die Ungezwungenheit, die ist ja sonst eben nicht mehr gegeben.
Mhm. Aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Idee.
Was siehst du denn in deiner Arbeit bei Ponto oder generell in dieser Think Tank-Szene als größtes Hindernis an, jetzt abseits von der Finanzierung?
Also Finanzierung wäre mal generell das, was ich als Erste genannt hätte. Aber sonst natürlich, wenn man gehört wird und wenn man mal merkt, dass was man schreibt, kommt alles an und wird alles umgesetzt, das wäre natürlich sehr schön und ist auch Ansporn, um noch mehr zu leisten. Aber man muss natürlich auch erstmal alle Kontakte knüpfen, dass man auch schaut, dass alles an dem richtigen Ort ankommt, wo es auch gehört werden kann.
Also eine Plattform für die Plattform sozusagen.
Genau.
Ich stelle meinen Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzlerin für einen Tag und hast den Nationalrat hinter dir. Und du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Ich würde ein Gesetz machen, das die Transparenz fördert. Die Transparenz der Parteifinanzierung, aber auch in allen Richtungen, wie Posten vergeben werden, wie Entscheidungen zustande kommen. Ja.
In Österreich absolut viel Bedarf. Die zweite Frage. Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Und die dritte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf einen Café gehen. Wen suchst du dir denn aus?
Ich bin absolut parteiunabhängig, aber so auf die ersten Frage würde ich sagen, mit dem Bruno Kreisky.
Ich glaube, da ist egal, welche Partei man wählt, ist ja immer ein interessantes Gespräch. Magda, vielen Dank fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.